Profil Podcasts.
Wenn man sich die Wissenschaft anhört und wenn man sich die Expertinnen anhört, weiß man mittlerweile seit langer Zeit, dass Impfpflicht völlig sinnlos ist und Pflicht und Zwang im Gesundheitsbereich gar nichts bringt. Das heißt, ich muss die Menschen dazu bringen, aus vernünftigen Gründen oder aus emotionalen Gründen etwas machen zu wollen. Und beim Impfen zum Beispiel sieht man dann, dass beim Impfen der stärkste Antrieb eigentlich ist, andere Menschen zu schützen.
Willkommen beim Profil History Podcast. Mein Name ist Stefan Wabel aus der Profil Online Redaktion. Wie errechnet man Impfpläne? Was motiviert Menschen, sich impfen zu lassen? Warum gibt es Corona-Superspreader? Warum funktionieren Simulationsmodelle ähnlich wie die Demokratie? Und hat seine Arbeit etwas mit dem Orakel von Delphi zu tun? Darüber hat Christa Zöchling mit dem Simulationsforscher Nikolaus Popper von der TU Wien gesprochen. Ein spannendes Gespräch über seine Arbeit inmitten der Corona-Pandemie und warum Popper nicht vorhat, in die Politik zu gehen. Vorab ein Hinweis für die gemütliche Zeit zu Hause oder für unterwegs.
Wenn auch Sie Facebook und Twitter zu Ende gelesen haben und auf der Suche nach neuem Lesestoff sind, dann empfehlen wir die Readly-App. Lesen Sie über 5000 Zeitschriften und Magazine unbegrenzt, jederzeit und überall. Sie suchen Investment-Tipps? Dann schauen Sie ins Forbes Magazine. Sie wollen alles über Corona wissen? Dann lesen Sie die neue Ausgabe Spektrum der Wissenschaft. Am meisten empfehlen wir Ihnen aber das Profil Nachrichtenmagazin. In der Readly-App finden Sie alle neuen und alten Ausgaben Ihres Lieblingsmagazins und das für nur 9,99 Euro im Monat, jederzeit kündbar. Legen Sie ganz einfach einen Familienaccount für bis zu 5 Personen an, die diesen zur gleichen Zeit nutzen können. Das bedeutet digitaler Lesegenuss am Smartphone, Tablet oder PC. Profil-Podcast-Hörerinnen und Hörer können Readly nun für 2 Monate kostenlos testen. Alle Informationen zu diesem speziellen Angebot finden Sie auf readly.com/profil. Wir wünschen viel Spaß beim Schmökern und Lesen.
Heute begrüße ich die Hörer des Profil History Podcast mit einem zum Thema Geschichte im Prinzip sehr überraschenden Gast. Und zwar mit dem Simulationsforscher Nikolaus Popper, genannt Niki Popper, der durch seine Computermodelle zu Corona im vergangenen Jahr berühmt oder bekannt geworden ist. Guten Tag, Herr Popper. Danke, dass Sie gekommen sind.
Hallo, grüß Gott. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Popper, also Profil History Podcast heißt das Format. Sie haben wahrscheinlich, wie wir alle in der Schule gehört oder gelernt, dass wir aus der Geschichte lernen sollen. Jetzt hat dieses Jahr, das Jahr von Corona und Pandemie, uns im Grunde etwas ganz anderes gelehrt, nämlich wir sollen aus Prognosen lernen, aus Simulationsmodellen, die uns die Zukunft vorhersagen, aus denen wir erfahren, wie welche Maßnahmen wirken, die wir setzen, um das Virus einzudämmen und unter welchen Bedingungen sich das Virus dann auch weiter verbreitet. Wenn Sie das vergangene Jahr, und Sie waren ja sehr oft in den Medien und eingeladen und haben dazu gesprochen, wenn Sie das Revue passieren lassen, würden Sie sagen, dass wir in einer Art Wendezeit leben, also in einer Zeit des Paradigmenwechsels, wo man sagen kann, der Blick in die Vergangenheit hat im Augenblick ausgedient?
Nein, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, Sie haben es eh auch schon gesagt. Wir müssen ja aus der Geschichte lernen. Warum? Wir können mit unseren Modellen nur dann in die Zukunft blicken, wenn wir aus der Geschichte lernen. Warum? Da geht es jetzt weniger um das Philosophische, um die philosophische Frage, ob History repeats itself, sondern es geht um was eigentlich sehr Technisches. Es geht darum, dass unsere Modelle ja nur dann Sinn machen, wenn wir annehmen, dass wir diese Zukunftsprognosen reproduzieren können. Das heißt, wir müssen immer darauf achten, sagen unsere Modelle was aus, was wir aufgrund von Evidenz, das heißt aufgrund von wissenschaftlichen fundierten Annahmen und Daten, auch wieder reproduzieren können. Das heißt, aus A und B und C folgt das und dann muss aus A und B und C wieder was Gleiches oder was Ähnliches folgen, das kann man dann noch besprechen. Aber es geht also sehr stark darum, solche Modelle immer an der Vergangenheit anzupassen, an der Vergangenheit zu lernen. Und das Schöne ist, wenn man dann schlaue Modelle macht, kann man zusätzliche Annahmen treffen. Das heißt, man kann dann was wäre wenn rechnen, mit großer Vorsicht. Aber sozusagen, wir sind jetzt nicht insofern an einem Wendepunkt, dass wir jetzt nicht mehr aus der Vergangenheit lernen, sondern all das, was wir berechnen, fußt auf der Vergangenheit. Wir versuchen jetzt nur sozusagen den Radar ein bisschen zu erweitern, die Sicht ein wenig nach vorzustellen. Und da gibt es eben verschiedene Modellkonzepte, mit denen man das versuchen kann.
Aber fußen nicht nur die Daten in der Vergangenheit oder auch bestimmte Annahmen, das heißt Erfahrungen?
Naja, das ist ja, also wenn ich jetzt hier beim History-Podcast bin, da geht es ja in Wahrheit um die Frage von Empirismus und Rationalismus. Ja. Das heißt, es stellt sich ja die Frage, kann ich die Welt verstehen, indem ich Daten habe? Weil Daten sind heute das, was Empirie ist. Ich messe meine Welt. Oder kann ich rational mir überlegen, wie hängen die Dinge zusammen? Und mit modernen Modellen, so wie wir sie heute einsetzen, sind wir da, sage ich mal, an einer Schnittstelle unterwegs. Das heißt, wir versuchen einerseits klassische Modelle zu bauen, wie bewegt sich ein Pendel zum Beispiel, da gibt es Gleichungen seit vielen Jahrhunderten. Und auf der anderen Seite versuchen wir, Stichwort Big Data und Artificial Intelligence, mit sehr vielen Daten, wir kennen das ja von Google oder Facebook, auch gewisse Prozesse zu analysieren, zum Beispiel das Kaufverhalten von Menschen. Und was wir in meiner Forschungsgruppe machen, ist, wir versuchen hier genau an der Schnittstelle zu arbeiten. Das heißt, Empirie und Ratio zusammenzubringen, wenn man es jetzt so hochtrabend sagen möchte. In Wahrheit bedeutet das, wir kriegen jetzt zum Beispiel bei Covid-19 sehr viele Daten. Daten an und für sich sind fehlerbehaftet, sind in einem Kontext. Das heißt, wir üben hier, die einzuordnen. Das ist das eine Thema, warum ich zum Beispiel auch manchmal in den Medien bin. Und das zweite ist, mit Ratio, mit kausalen Zusammenhängen zu versuchen zu verstehen, wenn wir etwas anders machen, was würde das dann bewirken? Und diese beiden Dinge zusammenzubringen, das ist für mich seit vielen Jahren eigentlich, seit ich das irgendwann mit 14, 15 mir gedacht habe, dass das spannend wäre, das ist eigentlich das, was das Spannende ist und wo wir auch glauben, dass wir ein bisschen was beitragen können.
Bevor wir, ich möchte mit Ihnen dann auch noch ganz genau erfahren, wie ein Simulationsmodell, wie das aufgestellt ist, also was die Annahmen sind und die Theorie dahinter. Aber davor möchte ich noch eine Frage stellen. Herr Popper, Sie haben Philosophie studiert, Sie haben an der Jazzakademie oder an der Musikuniversität studiert.
Am Konservatorium.
Aber beide sind erfolglos und nicht fertig. Aber Sie spielen Saxophon, oder? Und Sie spielen noch
sehr
immer.
Sehr selten.
Okay, aber
ich koche besser, als ich Saxophon spiele.
Okay. Also Sie sagten, mit 14, 15 haben Sie angefangen, sich dafür zu interessieren. Was hat Sie da fasziniert? War es die Mathematik oder war es damals schon das, was man so unter verhaltensökonomischem Denken oder spieltheoretischen Dingen versteht? Was hat Sie denn damals interessiert in der Schule? Was war der Punkt?
Das ist eine gute Frage. Ich sage ja immer, wenn man mich Mathematiker nennt, ist das eine Kränkung für die gesamte Disziplin. Ich bin wahrscheinlich in meiner Gruppe auch einer der schlechteren Mathematiker. Es ist in der Tat so, wie Sie sagen, es war immer die Frage, wie funktionieren dynamische Systeme? Das heißt, wenn wir uns die Welt linear vorstellen, und das sehen wir ja heute sehr gut, Stichwort Klimawandel, Stichwort ökonomisches Wachstum, Stichwort Mobilität, wenn wir uns die Welt linear vorstellen, dann merken wir uns, dass das nicht funktioniert. Weil da passiert irgendwas anders. Das heißt, wenn ich mir in meinem Kopf eine Linie vorstelle und so entwickelt sich die Welt, dann funktioniert das nicht. Und bei Covid-19 ist es dieses schöne Wort des exponentiellen Wachstums. Es hat aber meistens damit zu tun, dass ich eben kausale Zusammenhänge habe, die in sogenannten Feedback-Schleifen hängen. Das heißt, wenn ich auf ein System einwirke, dann ändert sich dieses Systemverhalten. Das heißt, ich bin ein Teil eines sehr komplexen Gesamtsystems und genau diese Dinge zu analysieren, hat mich bereits in der Schulzeit eben interessiert. Und warum ich dann Mathematik studiert habe, ist, dass ich mir überlegt habe, ich habe damals den Frank Rattay getroffen bei einer Berufsinformationsmesse, ein Kollege von der TU Wien, mittlerweile auch schon in Pension. Und ich habe quasi gefragt, was muss ich denn tun, um das machen zu können? Und dann hat er gesagt, ja, Mathematik, Computer, damals Computermathematik sozusagen wäre das richtige Thema. Und wie ich schon gesagt habe, und das ist jetzt keine Koketterie, ich bin da wahrscheinlich nicht so besonders begabt gewesen, aber genau deshalb habe ich es sehr spannend gefunden, es zu machen. Denn ich glaube, das ist auch was, was ich mit meinen Kindern oft diskutiere, wenn ich etwas erreichen möchte, dann muss ich mir überlegen, welche Werkzeuge brauche ich. Und selbst wenn mir diese Werkzeuge nicht vielleicht so in den Schoß fallen wie anderen, muss ich mich damit auseinandersetzen. Und für mich war das Mathematikstudium extrem hilfreich, diese Formalismen, diese Zusammenhänge zu verstehen. Und die kann ich jetzt einsetzen. Und mittlerweile bin ich auf der Informatik gelandet und bin sozusagen Informatiker, beziehungsweise wenn wir das im Gesundheitssystem machen, sind wir Health Technology Assessment Forscher, Outcome Researcher. Das ist ja, was in den Medien auch immer so schwierig ist, als was tritt man da auf. Im Grunde beschäftigen wir uns mit den Daten und beschäftigen uns mit den dynamischen Zusammenhängen. Und wenn ich das so eitel sagen darf, das ist auch die wichtige Kombination, denn wir sind keine Mediziner, wir arbeiten aber mit sehr vielen Medizinerinnen zusammen. Und das mit den Zahlen können halt wir vielleicht besser. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich manchmal vielleicht auch berechtigt sozusagen meinen Senf dazugebe. Allerdings immer, und das sage ich auch immer dazu, muss man hier aktuell auch sehr vorsichtig sein, dass man immer bei seinem Leisten bleibt als Schuster. Das heißt, ich sollte mich nicht über Hygiene äußern und ich sollte mich nicht über den Grund, warum etwas mutiert, äußern, sondern ich kann mich dann darüber äußern, wie wirkt sich eine Maßnahme aus oder wie wirkt sich eine Mutation mit gewissen Annahmen dann auf die Systemdynamik aus.
Ein Blick noch zurück in die Vergangenheit, und zwar deshalb, weil Sie wahrscheinlich viele unserer Geschichten und auch Märchen, Kindheitserinnerungen betrifft. Wir wissen oder wir haben gelesen, erfahren, erzählt bekommen, dass Menschen doch immer schon die Zukunft vorhersagen wollten. Also Stichwort, das Orakel von Delphi ist befragt worden, wenn ein Herrscher aus der Antike einen Krieg führen wollte. Er wollte wissen, ob die Sterne günstig stehen. Damals auch schon gab es Wissenschaften wie die Mathematik, die versucht haben, diese Dinge auch zu berechnen, sich also in den Griff zu kriegen. Kann man sagen, dass das, was Sie heute tun, eine einfach mit der Weiterentwicklung von Technologien, Daten und Theorien, also einfach eine Vervollkommnung dessen ist, was auch vor 1000 Jahren schon die Menschheit versucht hat?
Naja, sicher. Also die Frage, wie entwickelt sich etwas, gibt es seit der Antike und wahrscheinlich schon viel davor, aber das ist jetzt ein Gebiet, da möchte ich nicht wildern, ja. Da müssten Sie den Rudi Daschner fragen oder Historikerinnen. Nein, ich glaube, seit vielen Jahrtausenden wollen wir verstehen, was passiert in der Zukunft und vor allem, wie verändert sich etwas, wenn ich eine Handlung setze. Und natürlich, es gab dann auf verschiedenen Kaiser- und Königshöfen diejenigen, die was vorhergesagt haben, das waren dann die Sonnenfinsternis, und wenn man die vorhergesagt hat, war man dann wohl gelitten. Und da gibt es ja viele schöne Geschichten, wer sich da sein ganzes Leben finanziert hat damit.
Wer war das zum Beispiel?
Ich weiß es jetzt gar nicht, aber das war ja immer so, wenn man da erfolgreich war, war man dann wohl gelitten, ja, bei dem entsprechenden Herrscher. Und wenn es dann nicht so gut geklappt hat oder wenn man was vorhergesagt hat, was nicht gepasst hat, ist das eben schiefgegangen. Ja. Jetzt ist es heute erfreulicherweise so, dass wenn ich etwas sage, was der Regierung nicht passt, werde ich nicht geköpft, sondern der Bundeskanzler ist vielleicht ein bisschen sauer. aber es ist, glaube ich, so, dass es muss einen fundamentalen Unterschied geben. Und zwar ist der darin bestehend, dass wir einer Öffentlichkeit und der Wissenschaft gegenüber argumentieren können müssen, warum sagen wir das? Und das ist das, was ich gemeint habe. Mhm. Es muss reproduzierbar sein. Ja. Jetzt wird das dann sehr tricky, weil wir mit stochastischen Systemen zu tun haben. Das heißt, wir haben in der realen Welt immer mit Zufällen auch zu tun. Das ist jetzt zum Beispiel sehr skurril. Wenn wir zum Beispiel eine Simulation in unserem Agentennetzwerk laufen lassen, dann lassen wir die mit fixen Annahmen 100-mal laufen. Und jedes Mal kommt was anderes raus, obwohl wir die gleiche Annahme treffen. Jetzt könnte man sagen, warum? Oh Gott, das ist ja dann völliger Schwachsinn.
Warum kommt da jedes Mal was
anderes raus? Weil wir auch das reinpflegen, den was Zufall, die Wirklichkeit ausmacht, nämlich den Zufall. Das heißt, ich könnte, wenn ich sehr viele Parameter habe, zufällig ein Setting erwischt haben, das einen ganz bestimmten Ausgang uns zeigt. Und jetzt muss ich diese Parameter immer leicht variieren, so wie sie auch in der Realität ist. Und wenn mir jetzt sehr viele ähnliche Ergebnisse rauskommen, dann ist das stabil, um es jetzt stark zu vereinfachen. Wenn mir da jetzt sehr viele ganz verschiedene Ergebnisse rauskommen, dann muss ich sagen, oder müssen wir jetzt vorsichtig sein. Und das sind die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Und Ich glaube, es gibt zwei Maßzahlen, die wir dann heute im Unterschied zu früher haben. Das eine ist natürlich die wissenschaftliche Evidenz. Das heißt, wir stellen unsere Ergebnisse in einem Diskurs mit anderen Forschungsgruppen, mit einer erfreulicherweise heutzutage weltweiten Forschungscommunity und stellen die Frage, seht ihr das ähnlich? Und wenn Sie das anders sehen, mit einem anderen Modell zum Beispiel, dann diskutiert man das. Deshalb gibt es wissenschaftliche Publikationen, deshalb gibt es Reviews, deshalb gibt es Workshops, wo man das diskutiert. Wir sind derzeit jede Woche bei 5 Online-Meetings, wo wir national und international mit anderen Modellierern vergleichen. Warum seht ihr das so? Wie seht ihr das? Und ich glaube, das ist auch wichtig. Da gibt es nicht so dramatische Unterschiede, wie das dann medial oft dargestellt wird. Ja, wir sind uns bei manchen Details unig. Und das Zweite ist, Sie haben das mit der Vergangenheit angesprochen. Die zweite Evidenz ist, und das war schon auch früher so, wenn wir was prognostizieren, kann man für die Fälle, die dann auch gemacht werden, ganz klar sagen, ist das eingetreten. Mhm. Um jetzt ein Beispiel zu nennen, wir haben bei den Massentests gesagt, im Dezember, ist jetzt nicht das, was wir als erstes vorgeschlagen hätten, aber gut, wenn wir es machen, schauen wir es uns an. Und dann haben wir im Modell gesagt, es muss eine gewisse Teilnahmerate geben, damit der Effekt so hoch ist. Und dann haben wir für verschiedene Teilnahmeraten das berechnet und entsprechend der Teilnahmerate, die dann stattgefunden hat, hat unser Ergebnis auch ziemlich genau gestimmt. Und daraus können wir jetzt für jetzige Teststrategien zum Beispiel lernen, weil wir wissen, unser Modell liegt da offensichtlich nicht so falsch. Das heißt, wir haben jetzt etwas gelernt und setzen es wieder ein. Also das heißt, die Evidenz, und das ist der Unterschied zu der berühmten Glaskugel, ist wissenschaftlicher Diskurs und immer iterativ schauen, stimmen meine Modelle? Sind sie valide, wie wir sagen?
Gehen Sie davon aus, dass der Mensch vernünftig handelt?
Also wenn ich es von mir aus sehe, nein.
Ja, eben. Na, weil ich denke zum Beispiel gerade bei den Testgeschichten. Ne? Also es gab ja, als quasi die Politik erklärt hat, warum es gescheit ist, möglichst Massen durchzutesten, damit man die Infizierten quasi rauskriegt und in Quarantäne schicken kann. Da gab es dann viele Vermutungen, die auch diskutiert worden sind, warum Leute sich nicht testen lassen, zum Beispiel, weil sie dann in Quarantäne müssen und weil gerade irgendwie ein kleiner Urlaub oder ein paar freie Tage bevorstanden, die man auf keinen Fall daheim verbringen wollte, also in der Wohnung. Oder dass man sich irgendwie auch scheut, weil man mit Freunden vorher zusammen war und weil die dann vielleicht auch und so weiter. Also es gab Gründe, die eigentlich ein bisschen unvernünftig waren, wenn man an das Ziel der Eindämmung der Infektionen denkt, aber quasi vom Subjektiven her natürlich schon nachvollziehbar. Wie werden denn solche Verhaltensweisen in das Modell eingespeist? In das Simulationsmodell.
Wie ich gerade gesagt habe, wenn ich es von mir aus beobachte, ich meinte also selbstreflektierend stelle ich fest, dass ich nicht immer vernünftig handle. Das ist einmal das eine. Es gibt da unterschiedliche Aspekte. Also wenn man zum Beispiel ökonomische Modelle anschaut, und da bin ich jetzt sicher kein Experte, aber jetzt vereinfacht gesagt, gibt es ja dort schon die Frage, handeln eben Menschen rational? Das heißt, ursprünglich hat man gesagt, rational werden Menschen so entscheiden und dann ist man draufgekommen, die entscheiden ja gar nicht rational. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel Marketing anschauen etc., das ist ja quasi ein Kernelement, wie bringe ich dazu, Menschen nicht rational zum Beispiel zu entscheiden. Und da gibt's natürlich sehr viel Theorien dazu. Im Gesundheitsbereich ist dieses Thema eigentlich so, in dem Bereich zu sehen, wo es um die sogenannte Adherence geht. Also das ist ein Begriff aus dem Englischen, Adherenz wäre es übersetzt, aber also ich kenne es eigentlich nur in Englisch. Früher hat man den Compliance genannt. Worum geht's da? Es geht darum, dass, was wir ja mit unserem Modell im Gesundheitssystembereich machen, ist, wir schauen uns an, wenn man eine Intervention setzt. Eine Intervention kann eine Tablette sein, kann eine neue Hüfte sein, kann aber auch eine E-Health-Handy-App sein, und kann eben das, was wir jetzt bei Covid-19 erleben, einfach eine Distanzierung sein, Hygienemaßnahmen sein. Und wir schauen uns dann an, wie gut wirken die. Und diese Adherence, eben früher Compliance, bedeutet, wie gut machen die Menschen mit. Mhm. Und jetzt sind wir bei dem Thema, entschuldigen Sie für diese ausufernde Vorrede. Jetzt geht es eben darum, die Frage, wie hoch ist die und wie kann ich die beeinflussen? Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt. Das heißt, wir müssen in die Modelle einpflegen, dass die Menschen eben nur weil die Tablette hilft, werden sie nicht automatisch nehmen. Ja, das ist eben beim Impfen zum Beispiel eines der besten Beispiele. Und hier ist es so wie bei unseren Modellen wie eigentlich immer, wir sind dann nicht die Experten, sondern wir fragen andere Menschen und lassen das dann in unsere Modelle einfließen. Wenn Sie sich jetzt zum Beispiel überlegen, im Moment wird die große Frage gestellt, wie bringe ich den Menschen dazu, sich impfen zu lassen? Ja, und manche sagen dann Impfpflicht. Wenn man sich die Wissenschaft anhört und wenn man sich die Expertinnen anhört, weiß man mittlerweile seit langer Zeit, dass Impfpflicht völlig sinnlos ist und Pflicht und Zwang im Gesundheitsbereich gar nichts bringt. Das heißt, ich muss die Menschen dazu bringen, aus vernünftigen Gründen oder aus emotionalen Gründen etwas machen zu wollen. Und beim Impfen zum Beispiel sieht man dann, dass beim Impfen der stärkste Antrieb eigentlich ist, andere Menschen zu schützen. Was ich zum Beispiel sehr schön finde. Also das heißt, da ist es gar nicht so, dass der Egoismus die höchste Triebfeder ist, wenn man sich Studien anschaut, sondern die höchste Triebfeder ist, ich kann damit meine Kinder schützen, ich kann damit meine Eltern schützen, ich kann damit Freunde schützen, die vielleicht Vorerkrankungen haben. Und diese Ergebnisse werden zum Beispiel vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin analysiert, Kollege Hertwig, und von vielen Gruppen, von der Silvia Kritzinger hier in Wien, und die schauen sich das an, und wenn wir da sozusagen Ergebnisse bekommen, dann können wir die in die Modelle einpflegen, und wir sehen zum Beispiel jetzt leider, dass die Adherence, also die Bereitschaft bei den Lockdown-Maßnahmen mitzumachen, jetzt sicher niedriger ist als im Frühling. Und jetzt sind wir beim Punkt, um ehrlich zu sein, ich verstehe es.
Ja,
ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich verstehe es, nur als aber Wissenschaftler muss ich dann sagen, funktionieren tut es halt nicht so gut.
Aber zur Impfung vielleicht. Ich meine, was mir aufgefallen ist vergangene Woche bei der Recherche, auch das werden die Kollegen jetzt auch in dieser Woche wahrscheinlich recherchiert haben, die Überlegung, dass ich mit einer Impfung die anderen schütze, ist ja leider durch diese Impfung nicht wirklich noch sicher. Man weiß nicht.
Wir wissen es noch nicht.
Wir wissen es. Man nimmt es mit großer Wahrscheinlichkeit, kann man es annehmen, aber man weiß es noch nicht ganz sicher. Und das Zweite, was ich mich jetzt frage, ist, warum lässt sich dann gerade das Pflegepersonal so, warum haben die keine besonders groß ausgeprägte Impfbereitschaft? Man müsste annehmen, dass Menschen, die in Alters- und Pflegeheimen arbeiten oder auch in der 24-Stunden-Betreuung, dass die die Menschen, die sie betreuen, auf jeden Fall schützen wollen. Und das ist eigentlich also für mich jetzt ein offener Punkt, der mir jetzt gerade eben erst eingefallen ist.
Zur zweiten Frage, da bin ich der Falsche. Also da muss ich offen sagen, das kann ich nicht beantworten, da könnte ich nur spekulieren. Man kann da sagen, es geht wahrscheinlich, und das ist meistens das Problem, um mangelnde Information. Mhm. Das heißt, die Menschen fühlen sich nicht ausreichend informiert, sie fühlen sich nicht transparent informiert. Aber noch einmal, das ist jetzt ein Thema, das sind eben Kolleginnen und Kollegen gefragt, die sich damit beschäftigen. Das ist eine Herausforderung. Auch hier ist es aber so, dass was ich eben weiß von diesen Kolleginnen ist, dass Zwang und Pflicht nie eine Lösung ist, sondern wir leben im 21. Jahrhundert und hier muss man sich die Frage stellen, wie gehen wir mit Fake News um, wie gehen wir mit Mangel der Information um, und das ist eine große und wahrscheinlich die größte Herausforderung in unserer Gesellschaft, und das fängt beim Impfen an und endet bei der Frage, ob der Klimawandel stattfindet oder nicht. Was das zweite Thema betrifft, ist, weil Sie es angesprochen haben, zu der Frage, dass das ja jetzt noch nicht klar ist. Es ist nämlich nicht klar, dass es nicht hilft, sich zu impfen für andere. Wir wissen es nur noch nicht. Das hat den Grund, dass in den klinischen Studien, die jetzt stattgefunden haben, da ging es um die Sicherheit und um die Wirksamkeit in der Reduktion der Schwere der Krankheit. Weil nur das kann man in solchen klinischen Studien messen. Und die Reduzierung der Ausbreitung, das heißt, damit ich anderen helfe, da muss man warten, bis es in der Realität jetzt stattfindet.
Also
da ist dann auch der Punkt, wo wir mit unseren Modellen helfen.
Ja. Und das heißt, Israel könnte da jetzt helfen, weil die schon
ihr alle schauen jetzt nach Israel.
Impft
haben. Ich bin jeden Tag in Kontakt, kriege ein Update, wer wird gerade geimpft, wie funktioniert das? Gott sei Dank habe ich über direkte familiäre Kontakte da die Möglichkeit. Jeder schaut jetzt nach Israel, das heißt, dort werden wir sehen, wie wirkt sich das aus. Aber um auf Ihre Frage noch zu antworten, es ist ein bisschen auch unterschiedlich, weil die Menschen, die ja jetzt in dieser ersten Phase geimpft werden, haben eine ganz hohe Motivation, sich selbst zu schützen. Also das ist ja nicht ausgeschlossen, sondern es ist natürlich auch eine hohe Triebfeder. Das heißt, meine Mutter wartet sehnlichst darauf, dass sie jetzt drankommt. Sie ist zu Hause, aber sie ist über 80 und hat Vorerkrankungen. Und auch ich würde mir wünschen, dass sie möglichst schnell geimpft wird, und sie wünscht sich's auch. Aber es geht ja dann um diese 40, 50, 60, 70, 80%, die nicht direkt betroffen sind. Und hier wissen wir, dass eben die Motivation, sich selbst zu schützen, ein Aspekt ist, aber dass eigentlich die Motivation auch sehr hoch ist und vielleicht sogar höher, andere zu schützen, wenn ich sozusagen nicht direkt betroffen bin.
Verstehe. Also,
Sie sehen schon, man muss dann immer sehr fein unterscheiden, und da nerve ich dann Journalistinnen immer, weil ich dann immer ins tausendste Detail gehe. Aber das ist so ein Beispiel dafür. Also hier muss man dann entscheiden in der Priorisierung. Und deshalb ist auch jetzt noch nicht ganz klar, wie die Priorisierung dann im Sommer sein wird.
Mhm.
Weil das hängt von der Eigenschaft des Impfstoßes ab, von der Wirksamkeit, aber auch von den daraus resultierenden Motivationen.
Auf der Homepage, auf Ihrer Homepage oder auf der Homepage Ihres Unternehmens, die Drahtwarenhandlung, habe ich das richtig gesagt?
Es ist ein bisschen kompliziert.
Okay. Eigentlich möchte ich darauf hinaus, dass ich den Eindruck hatte, dass Sie, also wenn man die Homepage anschaut, dass Sie auch an Entscheidungsgrundlagen, dass Ihr Team auch an Entscheidungsgrundlagen liefert für den Impfplan, also für das, wer welche Gruppen als erstes etc. geimpft werden. Ist das richtig? Oder habe ich das falsch verstanden?
Weil
das Projekt ist nur kurz beschrieben.
Nein, also, man darf seine Bedeutung nicht überschätzen. Also das ist jetzt keine bindende Information, sondern wir haben wie viele andere Gruppen hier ein Forschungsprojekt bewilligt bekommen von das ging über die Johns Hopkins University
und
über die SMDM, wo wir uns auch nochmal die Priorisierung angeschaut haben. Und hier muss man sagen, erfreulicherweise in diesem Fall deckt sich hier die Evidenz, die wir generiert haben, völlig mit allen internationalen Studien, mit den Empfehlungen des RKI. Und ja, wir haben in dem Projekt zum Beispiel mit der Professor Ursula Wiedermann und mit der Monika Redlberger und mit vielen anderen, die in dem Prozess involviert sind, denen das auch zur Verfügung gestellt, und das fließt dann als ein Puzzlestein ein, um noch einmal die Bestätigung zu haben, ja, das passt und das macht Sinn. Das heißt, ja, Impfmodelle sind bei uns seit vielen Jahren ein ganz wichtiger Aspekt, weil sie eben gerade mit Modellen sehr gut zu analysieren sind, weil man hier Was-wäre-wenn-Szenarien und solche Priorisierungen sehr gut sich anschauen kann. Das heißt, unser Modell wird zum Beispiel seit vielen Jahren auch in der Evaluierung der Masernimpfung oder bei Polio eingesetzt, zum Beispiel in Österreich, oder wir schauen uns Maßnahmen mit Kolleginnen und Kollegen aus Harvard und von den Philippinen für Dengue-Fieber zum Beispiel an.
Was sind denn die Kriterien für die Gruppen, die als erstes, zweites, drittes, viertes, fünftes geimpft werden sollen? Ist es das Alter? Ist es die Immunstärke oder Schwäche? Ist es die soziale Lage, also Beengtheit, viele Leute auf einem Platz, Arbeitsbedingungen? Welches Ranking haben Sie denn da gemacht? Oder welches ist
Sie stellen die Frage,
welches ist dann rausgekommen?
Ich kann jetzt ein bisschen frech sein und sagen, Sie stellen die Frage verkehrt herum, weil Sie sagen mir ja das Ergebnis. Sie sagen mir ja gerade, was soll rauskommen, nämlich die Priorisierung. Und das ist das Spannende bei Modellen, deshalb bin ich jetzt da so schnippisch.
Nein, überhaupt nicht.
Weil ich glaube, man kann damit ganz gut erklären, wofür brauche ich ein Modell? Viele Menschen glauben ja, dass Modelle dann eingesetzt werden, wenn ich eine Prognose stellen möchte. Also wir sind wieder bei der Glaskugel. Und das funktioniert jetzt auch beim Wetter. Ja, also keiner will strukturelle Zusammenhänge vom Wetter wissen, sondern er will wissen, ob er morgen einen Regenschirm braucht. Und bei Wahlprognosen, gibt es dann Wählerstromanalysen, aber in Wahrheit um 17.05 Uhr will jeder wissen, wer gewinnt. Ja, so. Und das ist aber bei uns oft ein bisschen anders. Und dann sage ich, wir können euch nicht die Zukunft prognostizieren, und dann könnte man sagen, ja, dann pfeife ich auf die ganzen Modelle. Es ist aber anders, weil die Frage oft anders gestellt wird. Und beim Impfen ist es so, da wird die Frage gestellt, ja, wie sollen wir denn priorisieren? Und das heißt, das, was Sie jetzt vorhin gesagt haben, sind es die Alten, sind es die mit vielen Kontakten, das ist nicht das, was vorne reinkommt, sondern wir schießen vorne rein alle Annahmen, die wir zum Beispiel von der Monika Redlberger, von der Ursula Wiedermann, aus internationalen Studien, von den Impfstudien, von der EMA bekommen. und sagen, wir haben folgende Parameter der Impfung fix, ja, nämlich wie gut wirkt sie und so weiter. Und dann haben wir ein paar Hypothesen. Ja, die variieren wir dann, weil wir es noch nicht wissen. Und dann kriegen wir so ein Bündel an Ergebnissen raus. Und was wir dann sagen können, ist, unter den jetzigen Annahmen mit folgenden Hypothesen wirkt die Impfung am besten in der Priorisierung. Das heißt, wir definieren zuerst Gruppen, wir definieren aber einfach nur die Art der Gruppen. Und dann rechnen wir das ganz oft durch. Dann impfen wir zuerst die Alten und zuerst die Jungen und zuerst die mit vielen Kontakten und zuerst die Brillenträger und dann die Radfahrer. Und das rechnen wir ganz oft durch und dann kommen wir hinten zu einem Ergebnis und können sagen, mit der Strategie unter den Annahmen habt ihr den Erfolg. Und dann können die Expertinnen und Experten diese Ergebnisse nehmen, die bereiten wir dann hübsch auf als Balken oder Kurven und können sagen, aha, okay, mit den Annahmen kriege ich das Ergebnis raus und deshalb mache ich dann diese Priorisierung. Und hier stellt sich dann die große Frage, was sind diese Ergebnisse, was sind die Outcomes? Weil das ist auch dann noch eine spannende Frage. Will ich möglichst viele Menschen vom Krankenhaus bewahren? Möchte ich möglichst stark die Ausbreitung reduzieren? Oder was auch immer. Das heißt, das ist sozusagen immer die Frage der sogenannten Forschungsfrage und die muss gemeinsam mit solchen Expertinnen festgelegt werden. Dann liefern wir unser Werkzeug, unsere Maschine, werfen die an und können relativ valide dann unter gewissen Annahmen das rechnen und die können dann damit Aussagen treffen.
Und welches Ziel haben Sie denn angepeilt?
In dem Fall war das recht einfach. Also in der ersten Studie ging es ganz eindeutig um die Reduktion der Hospitalisierung.
Also, dass weniger Menschen sterben.
Und um die Reduktion der Todesfälle.
Okay.
Das war ganz eindeutig und das war auch der Outcome. Unser Modell hat dann eben gezeigt, dass wenn wir ca. 2,5 Millionen Menschen impfen, dann erreichen wir bereits eine Rücknahme, also eine Reduktion der Hospitalisierung und der Sterbezahlen von knapp 40%. Und unter der Annahme, das haben wir auch gerechnet, das wissen wir noch nicht, aber unter der Annahme, dass die Impfungen auch die Ausbreitung stark reduzieren, reduziert sich mit dieser Zahl von 2,5 Millionen bereits Hospitalisierung und Sterberate auf über 60%, 70%. Das heißt, das wissen wir noch nicht, aber auch das haben wir schon gerechnet und das heißt, die Entscheidungsträger haben das jetzt und können sagen, aha, wenn wir jetzt neue Daten bekommen, können wir gleich darauf wieder zurückschauen und sagen, okay, was erwarten wir? Und dann vergleichen wir es natürlich mit der Reduktion. Das heißt, das, was ich zum Beispiel in den Interviews der letzten Tage ganz oft gesagt habe, ist, wie wird es weitergehen? Was macht die Mutation? Welche Maßnahmen? Sage ich, alles richtig, müssen wir uns alles anschauen. Wir brauchen Sequenzierung der Mutation. Aber wissen Sie, was mich interessieren würde? Wir brauchen in 6 bis 8 Wochen die Zahlen, um wie viel reduziert sich der Anteil der Hospitalisierten. Warum? Weil das ist das, was wir in dem Impfprojekt prognostiziert haben. Und ich will jetzt in den realen Daten sehen,
ob
reduziert sich diese Hospitalisierung. Und davon gehen wir jetzt ganz fix aus. Wir werden es zuerst in Israel sehen. Und dann müssen wir es bei uns sehen. Das heißt, mit den Partnern zum Beispiel aus dem Niederösterreichischen Landeskliniken Holding oder Wiener Gesundheitsverbund, die quäle ich jetzt schon und sage, wir müssen gemeinsam mit den EMS-Zahlen drauf schauen, reduziert sich dieser Anteil. Weil das wäre dann einmal Good News. Warum? Weil dann können wir die klassische Zahl dieser 100.000er Werte, ne, diese 150 oder 50 oder 100 pro 100.000, wenn wir weniger Hospitalisierungen und schwere Fälle haben, können wir mit mehr Infizierten leben, weil ja die Zahl der schweren Fälle sinkt. Das heißt, das ist dieses Feedback mit der Geschichte, mit der Vergangenheit und der Zukunft. Mich interessiert sofort, wenn wir ein Ergebnis haben, nicht mehr das Ergebnis, sondern mich interessiert, ihr messt das, wir brauchen genau dieses Impf-Dashboard, das zum Beispiel der Minister Anschober jetzt vorgestellt hat. Das ist etwas, wo wir extrem lästig sind, weil wir sagen, das ist nett, dass ihr impft und das ist jetzt das Wichtigste. Es muss einmal passieren, die Logistik muss passen. Und dann stehen sofort wir da und sagen, wir brauchen aber die Daten. Wir brauchen die Daten, damit wir uns selbst messen können, damit wir verstehen, was bewirkt unser Handeln. Und da sind wir irrsinnig lästig und der Clemens Auer schimpft mich dann, weil er sagt, wir haben gerade andere Sorgen, aber ich sage, wir sind aber dafür verantwortlich, der Öffentlichkeit und der Gesellschaft das messen zu können. Und zu Recht fordern das die Kolleginnen aus dem Public Health Bereich seit Februar, dass wir eben diese Zahlen brauchen, nicht nur um Covid zu messen, sondern auch zum Beispiel um Schäden in anderen Gesundheitsbereichen zu messen.
Jetzt verstehe ich das besser. Das heißt, wenn sich herausstellt in 3 Wochen oder in 4 Wochen oder in 5 Wochen, dass weniger Menschen auf Intensivstationen landen, dass weniger Menschen sterben, dass da eine Entlastung im Gesundheitssystem da ist, die ganz wichtig ist, dann können auch mehr infiziert sein, weil die Krankheitsverläufe nicht mehr so tödlich sind und so gefährlich und das Gesundheitssystem nicht mehr so angespannt sein muss. Und dann können wir auch mit einer höheren Infektionszahl leichter leben und müssen nicht hysterisch einer 1:50 Sache nachlaufen.
Ja, aber mir ist hier ganz wichtig, dass Sie das jetzt nicht rausnehmen und sagen, der Popper hat gesagt, alles wird gut. Sie haben es völlig richtig formuliert. Wenn dem so wäre, dann wäre die Konsequenz so. Und ob dem so ist, das müssen wir schauen. Nicht. Ja. Es wird dann sehr oft verkürzt und es wird gesagt, mir ist nur wichtig, dass eben man das Gesamtbild nicht aus dem Auge verliert. Medien, und das verstehe ich auch, und Politiker auch, reagieren schnell und sehr fokussiert. Das ist auch in vielen Bereichen, glaube ich, sehr sinnvoll und wichtig. Bei so einer Epidemie muss man aber immer das Gesamtbild haben. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel die aktuelle Mutation anschauen, sehe ich die mit genauso großer Sorge, und zum Beispiel letzten Freitag mit Andreas Bergthaler lange darüber diskutiert, damit wir auch wieder besser verstehen, wie schätzt er das ein. Wir haben im IMB, also hier in Wien und mit dem IMBA, sind wir laufend in Kontakt. Es geht nicht darum, das zu unterschätzen, sondern es geht darum auch zu sagen, okay, welche Effekte haben wir sonst? Wir haben zum Beispiel aktuell, wenn man unser Modell hernimmt, wo wir das gerade publiziert haben, ca. 1,2 Millionen Immune. Das heißt, wir haben keine Herdenimmunität, da sind wir weit davon entfernt, und auch die WHO sagt, die werden wir nicht erreichen, aber wir haben einen Herdeneffekt. Das heißt, auch können wir abschätzen, um wie viel reduziert sich das schon durch Immune. Ja, und wenn ich das sage, dann kommt möglicherweise gleich einer her und sagt, na, der Popper hat gesagt, wir gehen zur Herdenimmunität. Das sage ich natürlich nicht, sondern ich sage, aber auch den Effekt gibt's. Und es gibt den Effekt des Impfens bei der Reduzierung der Anteil der schweren Fälle, und das müssen wir uns jetzt anschauen. Das heißt, was mir immer wichtig ist, Modelle sind nicht dazu geeignet, die schnelle Schlagzeile zu machen, sondern Modelle sind dazu geeignet, uns dabei zu helfen, die komplexen Zusammenhänge unserer Wirklichkeit, die wir ja zu einem großen Teil selbst erschaffen haben als Menschen, zu verstehen. Das heißt, wir haben uns eine Realität geschaffen, die wir eigentlich nicht mehr begreifen, und Modelle können uns im Idealfall dabei helfen, hier ein bisschen besser wieder zu verstehen, was da passiert.
Mhm. Haben Sie auch schon also Modelle durchgerechnet mit der Annahme, dass es gut wäre, jene Menschen zu impfen, die wahnsinnig viele Kontakte haben oder haben müssen?
Ja, das ist ganz häufig der Fall. Also zum Beispiel für Influenza ist das eigentlich der Ausgangspunkt. Und das haben wir natürlich jetzt auch gemacht. Nur sehen wir im Modell natürlich, wenn ich diese Annahme nicht reinstecke, sehe ich den Effekt auch nicht. Ja. Und derzeit können wir nicht davon ausgehen. Das ist, darüber will ich im Moment gar nicht diskutieren.
Verstehe.
Aber natürlich, bei normalen Impfprojekten wie bei Influenza ist das eine der zentralen Fragen. Impfe ich die, die schwer krank werden? Impfe ich die, die viel ausbreiten? Oder impfe ich die, die, wenn ich wirklich zum Beispiel eine Epidemie erwarte, die wichtig sind, wie zum Beispiel das Gesundheitspersonal? Mhm. Das heißt, das sind übliche Priorisierungen.
Ja.
Die stecken wir dann in verschiedenen Variationen in die Modelle rein, rechnen es durch und haben dann die Effekte je nach Outcome. Das heißt, wie stark ist die Krankheitslast? Habe ich genug Menschen im Gesundheitssystem oder reduziere ich die Ausbreitung sehr schnell?
Ein Punkt möchte ich noch fragen, das ist der geheimnisvolle Superspreader. Wie, also es gibt ja offenbar Menschen, die hochinfektiös sind und man weiß nicht genau warum. Warum gerade diese? Das sind oft junge Leute, das sind oft keine, also man weiß es einfach, oder ich weiß es nicht, sagen wir so. Ich habe mich ein bisschen so erkundigt, aber ich bin nicht drauf gekommen. Wie gehen Sie in Ihren Modellen mit diesem Superspreader-Phänomen um?
Das ist eine sehr spannende Frage, und sie fokussiert vor allem auch auf die Frage, welche Modelle setzt man ein.
Ja.
Vielleicht kommen wir da auch noch kurz dazu.
Sie gehen ja nicht vom Kollektiv aus, sondern sie tun so quasi, als ob jeder der 8 Millionen Österreicher, sage ich jetzt einmal, so, jeder ist ein Individuum und jeder spielt eine individuelle Rolle in ihrem Modell.
Genau.
Habe ich das richtig?
Genau, aber starten wir mal von den Superspreadern. Also es gibt, wir glauben ja, wir kennen die Welt. Ja, und ich glaube, wenn ich mit Virologinnen rede, die wissen alles, aber sie sagen es uns halt noch nicht oder wir verstehen es nicht. Leider ist die Welt anders. Wir kennen die Welt, je genauer wir hinschauen, umso mehr stellen wir fest, dass wir sie nicht so gut kennen. Und das bei den Superspreadern ist ein Beispiel dafür. Gibt es viele andere auch noch, allein schon bei Covid. Das heißt, die Frage ist, warum gibt es einzelne Individuen bei bestimmten Erkrankungen wie bei Covid, die ganz viele anstecken? Ich kann Ihnen andere Beispiele nennen, zum Beispiel, wie hoch ist die Grundimmunität bei Influenza? Also wie viele Menschen können sich gar nicht anstecken? Oder, weiß ich nicht, gibt's noch viele andere Beispiele, wo wir in die Welt schauen und wenn wir die Menschen, die sich damit auskennen, fragen, sagen sie, keine Ahnung, Saisonalität zum Beispiel. Warum ist die Influenza im Winter da? Und bei Coronaviren ist es sehr ähnlich. Warum sind die im Winter sehr viel stärker? Ist es, weil wir im Inneren sind? Ist es, weil es kalt ist? Wir wissen es nicht. So. Das heißt, es gibt viele Einflussfaktoren und wir können die nicht auseinanderdröseln. Niemand, nicht nur wir nicht, sondern kein Mensch auf der Welt. Ja. Manches werden wir noch verbessern, manches lässt sich ganz grundsätzlich wissenschaftstheoretisch nicht auseinanderdröseln, weil ich kann eben nicht mit 10 Millionen Menschen ein Realexperiment machen, wo ich 5 Millionen so und 5 Millionen so mache. So, und wenn wir jetzt Saisonalität haben, Grundimmunität, also zum Beispiel Dunkelziffer oder eben die Superspreader, dann müssen wir uns ja die Frage stellen, wenn wir schon es nicht messen können, wie kommen wir dann vermessen dazu, Modelle zu bauen? Das ist die große Frage. Wie gehen wir mit Unsicherheiten um? Die Unsicherheiten sind aber nicht unsere eigene Blödheit mit unseren Modellen, sondern die sind auch schon in der Messung, also in den anderen Wissenschaften da. Und jetzt ist das Spannende im Interdisziplinären, wie arbeiten wir damit? Und jetzt gibt es eben unterschiedliche Modelle. Und das ist auch das, was wir zu Beginn diskutiert haben. Die große Frage, die sich ja jetzt stellt, ist, wie baue ich denn überhaupt ein Modell der Wirklichkeit? Und da gibt es jetzt verschiedene Zugänge. Der eine Zugang ist, ich nehme Daten, schaue mir diese Daten an, zum Beispiel von ganz vielen Ländern, wie hat sich Covid jetzt in den 200 Ländern der Welt entwickelt und setze dann im Grunde diese Daten nur fort. Also nur fort, das kann man dann auch mit unterschiedlichen Methoden machen, aber ich nehme keine Hypothese an über die Wirkmechanismen der Welt, sondern ich sage, da gibt's Daten, ich habe 34 Messpunkte, 1700 Messpunkte, was weiß ich was. Und dann verwende ich eine Methode, um mit diesen Daten das fortzuschreiben. Das ist Variante 1. Variante 2 ist, ich baue kausale Modelle. Das heißt, ich versuche wie ein Pendel, ja, bei einem Pendel können wir das ziemlich gut, aber auch da haben wir Limitierungen, aber ich kann es ziemlich gut mit Gleichungen beschreiben. Ich versuche die Gesundheit und die Welt zu beschreiben. Und hier gibt es wieder zwei Typen, 2 und 3 dann. Das eine ist, ich beschreibe die Welt als eine Gruppe. Das heißt, ich aggregiere und fasse zum Beispiel die österreichische Bevölkerung in die Gruppe derer zusammen, die schon krank war, derer, die gerade krank ist und derer, die krank werden kann und definiere dann mathematische Gleichungen. Das sind die klassischen epidemiologischen Modelle mit Differentialgleichungen. Oder, und das ist die Variante, die wir jetzt in diesem Projekt wählen, ich nehme jeden Menschen von uns, ich habe 8,9 Millionen Individuen und stecke die in einen Computer und lasse die dann miteinander interagieren. Ja. So, und jetzt kann man sagen, alles nett, aber was ist sozusagen da jetzt der Punkt daran? Und
das darf ist ich da noch, ja, nur Zwischenfrage, diese 8,9 Millionen, haben die dann, ist das ein Abbild des Alters, der Bevölkerungsstruktur, männlich, weiblich etc.?
Genau, genau. Okay. Die haben ganz viele Eigenschaften und der Clou ist, dieses Bevölkerungsmodell gibt es nicht jetzt seit vorgestern, sondern das bauen wir seit 10 Jahren. Das hat den Vorteil, dass es qualitativ immer besser wird und die Datenanbindung auch qualitativ immer besser gesichert wird, weil einfach, so wie jedes Ding, wenn man das länger entwickelt, kann man das besser bauen. Man muss es halt modular bauen. Das heißt, das ist nicht so, dass wir ein Bevölkerungsmodell haben, sondern grundsätzlich steckt da mal drin die Zahl und das Alter und das Geschlecht von der Statistik Austria. Und je nach Fragestellung können wir dann verschiedene Ebenen und Detailgrade dazu ergänzen.
Haben Sie zum Beispiel auch soziale Dinge wie Einkommen, Kinderanzahl, Haushalte?
Ja, die Haushalte zum Beispiel sind jetzt im Covid-Modell drin, das Einkommen nicht. Mhm. Weil das Einkommen macht jetzt für uns keinen aktuellen Sinn. Einkommen ist zum Beispiel relevant bei langfristigen Vorsorgefragen. Prävention, das ist ein sozialer Unterschied. Da muss man solche Konzepte einpflegen. Jetzt bei einer Akutinfektion geht es eher darum, um Haushaltsgrößen und Betriebsstätten sind zum Beispiel drin. Es ist zum Beispiel drin in einer Kooperation mit dem Institut für höhere Studien die Frage, wie viele Menschen gehen denn jeweils in welcher Phase in Homeoffice? Es stecken drin Mobilitätsdaten von Mobilfunkanbietern. Wie stark bewegen sich die Menschen? Das heißt, unser Modell ist in der Lage, sehr viel Daten reinzupflegen. Und da komme ich auch zu dem Punkt, sehr oft wird uns ja unterstellt, naja, der Popper macht das 17. Modell und der macht das Modell. Das finde ich dann insofern deshalb lustig, weil meine Kernforschungsfrage seit vielen Jahren immer die ist, macht mein Modell Sinn und kann ich es mit anderen vergleichen? Das heißt, diese Modelle, die ich jetzt genannt habe, das heißt reine Datenmodelle, wo ich also von den Daten ausgehe und die dann fortschreibe, und die beiden kausalen Modelle, einerseits eben diese aggregierten Modelle, wo ich so von einer Bevölkerungsgruppe ausgehe, und die agentenbasierten, die mikroskopischen Modelle, diese zu vergleichen und zu verstehen, welche Mechanismen kann ich wo am besten einsetzen. Mhm. Und was sich dann zeigt, ist, dass jede dieser Modelltypen hat sozusagen Vorteile für bestimmte Fragestellungen und auch für bestimmte Phasen. Und deshalb ist unsere Kernaufgabe nicht eigentlich das Bauen der Modelle, natürlich machen wir das auch und beantworten dann Fragen wie das Impfen, aber unsere eigentliche wissenschaftliche Grundlagenfrage ist, wie funktionieren Modelle bei welcher Frage und welcher Datenlage und was passiert, wenn ich die vergleiche? Und das ist halt total spannend für uns, weil wir arbeiten da nicht nur mit Medizinerinnen zusammen oder mit Gesundheitsökonominnen, sondern wir arbeiten ganz viel mit anderen Modellierern zusammen, schmeißen dann unsere Modelle gegeneinander und vergleichen die. Und das macht unsere Arbeit, finde ich, auch so spannend, weil wir eben nicht glauben, dass unser Modell die letztgültige Wahrheit ist, sondern wir wissen, jedes Modell hat Reduktion, hat Annahmen, schon wie wir die Welt wahrnehmen, ist eine Reduktion und natürlich formale Modelle noch viel mehr. Und das zu vergleichen ist total spannend. Und wenn ich mir in diesem Umfeld jetzt diese Spitzfindigkeit erlauben darf, ich finde es dann immer sehr lustig, wenn ich Publikationen lese, wo zum Beispiel wir jetzt gerade Kollegen schreiben, unser Modell ist rein datenbasiert und wir stecken da keine Hypothesen rein, weil, Klammer auf, das wäre ja total vermessen, weil woher haben wir die Hypothesen? Aber der Glaube ist dann ein bisschen so implizit, dass alle Daten stimmen. Und das sozusagen ist was Besseres ist, wenn ich jetzt nur Daten nehme, die gebiased sind und so weiter. Und ähnlich ist es zum Beispiel bei aggregierten Modellen. Hier wird sehr oft gesagt, na ja, diese klassischen, man nennt sie SER-Modelle, die gibt es seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, die sind ja schöner, weil da habe ich weniger Parameter. Und das stimmt auch, mathematisch kann ich mir dann zum Beispiel bei solchen Modellen den Zusammenhang zwischen diesen wenigen Parametern sehr viel besser anschauen. Ich kann mathematische Analysen sehr viel genauer machen. Man muss aber auch ehrlich sein, dass dann die gesamte Ungenauigkeit der realen Welt in diesen wenigen Parametern drinsteckt. Das heißt, das, was spannend ist, ist, es gibt sozusagen Ungenauigkeit in den Modellen und es gibt Ungenauigkeit in den Daten. Mhm. Und wenn ich das eine erhöhe, dann senke ich das andere. Und diese Wirkmechanismen zu erforschen, das ist eigentlich das Spannende. Und wenn mich wer fragt, ob unsere Modelle stimmen, sage ich nein. Das ist ein bisschen wie mit der Demokratie. Unsere Modelle sind auch ziemlich bescheiden, aber wir haben nichts Besseres. Ähnlich wie mit dem klassischen Beispiel der Demokratie als Staatsform.
Und wie viele Superspreader haben Sie jetzt unter Ihren 8,9 Millionen Individuen im Modell angenommen?
Das ist schon wieder eine falsche Frage. Entschuldigung für diese Spitzfindigkeit. Nein, da geht es nicht um die Frage, wie viele sind es, sondern es funktioniert ein bisschen anders. Es gibt einen sogenannte Dispersionszahl, Dispersionsfaktor, und der beschreibt, das ist so wie dieses legendäre R, ja, also das R-Effektiv, diese Dispersionszahl beschreibt für eine Krankheit, wie hoch eben der Anteil ist, wo wenige Menschen sehr viele anstecken. Ja, also sozusagen in der einen Seite haben sie den Fall, dass alle Menschen gleich viele anstecken, ja, und im anderen Extrem hätten sie den Fall, dass eine Person alle ansteckt. Mhm. So, und die Frage ist jetzt nicht, wie viele haben wir, sondern wenn wir jetzt im Modell diese Dispersionszahl variieren, was ändert sich dann bezüglich zum Beispiel einer aktuellen Situation? Das heißt, wie wirkt sich diese Dispersionszahl aus, wenn wir gerade in einem aufschwingenden, aktiven System sind? Dann schauen wir uns, wie viel Superspreader haben wir da und was passiert da? Sind es da die Superspreader? Oder wie wirkt sich das aus in einem niedrigen Level? Und zum Beispiel jetzt stark verkürzt, eine Aussage ist, die Dynamik von Covid ist so, dass man in einem niedrigen Level ist, dann passiert das, dass man so Fehlzündungen hat, da ist man dann unten, da finden die Superspreader noch niemanden, den sie anstecken können, dann scheinen die Superspreader eine starke Wirkung zu entfalten. Und wenn man dann ganz viele Menschen schon hat, die infiziert sind, spielen die wiederum weniger eine Rolle. Das sehen Sie auch medial, wenn Sie sich zurückerinnern, im Sommer waren diese Fälle, wo plötzlich eine Person ganz viele angesteckt hat. Na, ich möchte jetzt gar keine Beispiele nennen, aber so Veranstaltungen, von denen haben Sie jetzt nicht gehört. Hat natürlich auch damit zu tun, dass man sie jetzt nicht mehr messen kann. Aber wir haben jetzt sozusagen ein sehr viel gleichmäßigeres Verhalten. Das heißt, auch hier sieht man ganz gut, dieses Superspreading als statische Größe betrachtet ist spannend. Und da gibt es für die Krankheiten sozusagen Messzahlen. Wirklich entscheidend für uns ist aber, dass sich das über die Dynamik verändert und abhängig von anderen Größen dann eine unterschiedliche Wirkmächtigkeit entwickelt. Mhm. Und das zu analysieren ist total spannend. Zum Beispiel auch, wie sich Maßnahmen auswirken, weil wir sehen zum Beispiel auch, dass eben das Testen und Isolieren dann besonders gut funktioniert, wenn man so ein Superspreading hat, weil wenn ich die nämlich erwische, kann ich mit sehr wenig Aufwand eigentlich sehr viel eigentlich gleich verhindern.
Das heißt, man hätte eigentlich nach dem Sommer testen müssen, um die zweite Welle ein bisschen geringer zu halten.
Ja, also unsere Modellergebnisse, ich kann mich erinnern, das war glaube ich im April oder Anfang April, waren unsere Ergebnisse, testen, tracen, isolieren würde wirken. Jetzt haben wir uns im Modell gerade zum Beispiel für Wien angeschaut, nicht dieses Testen, Tracen, Isolieren bei den symptomatischen, also bei den Menschen, die schon Symptome haben, sondern Screening testen. Das heißt, nicht Massentesten, sondern wiederholtes Testen, wo man auch wirklich erreicht, dass relevante Gruppen der Bevölkerung, die dann wiederum auch ihre Netzwerke haben, regelmäßig, sprich wöchentlich zum Testen gehen. Das zeigt eine auch sehr gute Wirksamkeit. Das heißt, hier geht es auch darum, dass man realistische Maßnahmen in die Modelle einpflegt. Wir sagen, seit April testen, tracen, isolieren würde funktionieren und wir haben festgestellt, dass das in den Bundesländern bis zu einem gewissen Punkt in gewissem Maße funktioniert hat, aber dann spätestens irgendwann zusammengebrochen ist. Und jetzt können wir das natürlich weiter in unsere Modelle schmeißen und sagen, das müsst ihr machen. Wir müssen aber auch bereit sein zu sagen, okay, gibt's andere Vorschläge? Und wenn jetzt Vorschläge an uns kommen, die sagen, könnt ihr euch anschauen, wie gut funktioniert eben Screening? Auf Basis sozusagen dieser Massentests, die überschaubar gewirkt haben, dann können wir im Modell sagen, okay, was ist da das Problem gewesen? Und dann können wir zum Beispiel wie jetzt sagen, wiederholen ist wichtig. Wenn ihr wiederholt, steigert sich die Wirksamkeit um so viel. Wenn ihr es schafft, so viele Teile der Bevölkerung zu testen, steigert sich die Wirksamkeit um so viel Prozent. Und das sind dann Aussagen, die in meiner Vorstellung den Menschen, die daran arbeiten, das sind Wissenschaftler, die diese Prozesse entwickeln, die sich anschauen, wie gut funktionieren die Tests, weil das pflegen wir natürlich auch ins Modell ein, oder auch Entscheidungsträger, die diese Prozesse aufsetzen müssen, wo wir denen ein bisschen helfen können. Mhm. Und zum Beispiel, was wir da sehen, um auch auf das Impfen, den Link zum Impfen herzustellen, ist, wir sehen, Zwang und Pflicht wird nichts nutzen. Sehen wir aus vielen Studien von Präventionsmaßnahmen, ich muss zu den Menschen hingehen. Das heißt, ich muss an die Arbeitsplätze gehen, ich muss in die Schulen gehen, ich muss einen möglichst niederschwelligen Zugang haben. Und wenn wir dann dort viele Menschen erwischen, sehen wir, dass wenn wir 50-60% der Haushalte wöchentlich durchtesten, könnte man die Epidemie in hohem Maße in Schach halten. Aber, und das muss man auch sagen, Punkt 1 ist, die Menschen müssen sozusagen auch klar sehen, das bedeutet, dass wenn in meinem Haushalt wer positiv ist, dann muss ich 10 Tage zu Hause bleiben und nicht nur eine Person, sondern alle. Und wir müssen sehen, das ist auf der Welt noch niemandem fast gelungen. In asiatischen Ländern teilweise besser.
Da haben sie Mauern gebaut um die Bezirke herum.
Aber also man muss bei aller Selbstkritik, ja, wenn man sagt, na, das funktioniert nicht in Österreich und das ist also ein Blödsinn und so, muss man auch sagen, naja, welches Land ist so viel besser? Ja, also das ist auch so eine Wellenbewegung, was ich schon in den letzten 12 Monaten gehört habe, wo mir dann gesagt wird, ja, aber in dem Land ist es doch so viel besser. Und dann sage ich immer, jetzt warten wir 4 Wochen und dann reden wir noch einmal. Und es war fast immer so, dass dann dieses Land 4 Wochen später in einer ähnlichen Bredouille war.
Darf ich das nur eine kleine Schlussfolgerung jetzt da ziehen, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Heißt das, wenn man jetzt Massentests ankündigt und auch zur Verfügung stellt, da hat man die Leute, die freiwillig dorthin gehen, die quasi aus individuellen Gründen, weil sie Angst haben, weil sie Sorge haben um ihre Verwandten oder Freunde, dass das weniger wirkt, als wenn man in einer sozialen Umgebung wie in Betrieben, in Schulen, in von mir aus auch sagen wir Gemeindebauten, wo die Leute sozial eingebettet sind und wo die Kontrolle darüber auch ein bisschen funktioniert, dass man dort testet. Ist das gemeint, oder?
Naja, die beiden Sachen, die Sie jetzt gesagt haben, die widersprechen sich ja nicht. Okay. Also das heißt, ich sollte ja die erwischen, sozusagen, die aus eigenem Antrieb gehen, das ist ja eine gute Sache. Aber die nicht aus eigenem Antrieb gehen, da muss ich mir die Frage stellen, wie kann ich die ohne Zwang und Pflicht motivieren? Und da ist auch ganz oft die Hürde, dass ich eben nah an die Menschen heran muss. Also wenn ich da schon das Stäbchen vor mir habe. Naja, wenn ich das Stäbchen vor mir habe und einer sagt, geh komm, ja, jetzt mach das, na, dann werde ich das eher machen, wie wenn ich mir überlegen muss, naja, ich muss mir einen Termin ausmachen. Also das ist ja dieses Schweizer Käse-Modell. Ja. Das ist ein bisschen auch, wo ich unseren Job darin sehe, immer zu versuchen, aus dieser Modellsicht darauf hinzuweisen, es gibt nicht die eine absolute Lösung. Ja. Selbst wenn wir alle FFP37 Masken aufsetzen, wird diese Maßnahme allein unser Leben nicht lösen, sondern es sind viele Einzelmaßnahmen. Und wenn wir es schaffen, die eine Gruppe, die zweite Gruppe, die dritte, möglichst viel zum Testen zu bringen und auch die Konsequenz daraus zu ziehen, und das ist ganz wichtig, schnell wirklich auch isolieren, weil nur das Finden bringt man nichts. Wirksam für die Ausbreitung ist es nur, wenn auch isoliert wird. Wenn die Regeln zwischen den Sozialpartnern ausgemacht sind, dass ich mich nicht fürchten muss, dass ich meinen Job verliere, wenn ich dann 10 Tage zu Hause bin, wenn meine Kinder versorgt sind, all diese Dinge, das sind die Sachen, die jetzt eine Rolle spielen. Das heißt, es ist ein Zusammenwirken von vielen Einzelbaustellen und nicht immer dieses eine, was dann gerade sozusagen rausgegriffen wird. Und ähnlich ist es auch beim Testen. Auch das zerfällt. Die Menschen, die sowieso motiviert sind, das ist natürlich super. Es waren immerhin 20% bei den Massentests. Das heißt, die werde ich leichter motivieren können, zu sagen, geh immer wieder. Und dann muss ich die erwischen, wo es dann einen leichten Zugang gibt, wo ich sage, liebe Kinder, wenn ihr schon in der Schule seid, damit die Schule aufgesperrt bleiben kann, macht doch einen Test einmal in der Woche. Genau. Und ich glaube, das ist sozusagen ein Zusammenspiel von vielen Aspekten, die eben funktionieren müssen.
Herr Popper, die letzte Frage, ganz kurz. Können Sie sich vorstellen, dass Sie mal auf der Seite derjenigen sind, die entscheiden? Also könnten Sie sich vorstellen, dass Sie mal an der Stelle eines Ministers stehen und über diese Modelle, die da existieren, gebeugt und dann politische Entscheidungen treffen? Würde Sie das reizen?
Nein, weil ich glaube, das ist nicht eine Kompetenz, die ich in hohem Maße habe. Natürlich muss ich die auch in meiner Forschungsgruppe und im TU-Spin-Off haben. Ich muss Entscheidungen treffen, aber ich glaube nicht politische Entscheidungen treffen. Ich glaube, das, wo wir helfen können, ist, die Prozesse zu analysieren und zu verbessern. Und das, wo wir jetzt die Schwächen sehen, ist einerseits die Prozesse, was die Daten und die Entscheidungen betrifft, das heißt, wir können vieles gar nicht umsetzen, weil wir nicht vorbereitet waren. So Österreich ist so ein großer Dampfer, ja, der fährt, aber wenn sich was stark und dynamisch ändert, dann haben wir ein Problem, ja, weil wir zum Beispiel bei den Datenprozessen nicht so optimal vorbereitet wären, wie sich manche Kolleginnen das gewünscht hätten oder auch geglaubt haben. Also ich glaube, hier bei den Prozessen beizutragen, aus der externen Sicht und zu sagen, wo sind die Probleme, das kann ich mir schon vorstellen. Ein wichtiges Thema wird zum Beispiel in Zukunft sein, die Datenprozesse nicht nur im Gesundheitssystem, sondern auch in anderen Bereichen zu verbessern, diese Dinge anzugreifen. Und das Zweite ist auch Feedback zu geben, woran scheitern wir an der Kooperation und an den Regeln in unserem System? Das ist, warum schaffen wir es nicht, dass die Menschen motiviert sind, damit zu machen? Also ich glaube, diese Sichtweise eben der Feedbacks, der Interaktion dynamischer Systeme, das ist für mich sehr spannend, da von draußen drauf zu schauen und da Input zu geben. Ich sehe das immer nicht als Wissenschaft, das reine, sondern mir war immer wichtiger als die eine zusätzliche Publikation, dass das Relevanz hat. Die TU Wien sagt ja auch Technik für Menschen. Das heißt, bei uns sind es halt Entscheidungsunterstützungen. Aber ich sehe da sozusagen viel zu sehr dass ich die Sinnhaftigkeit von Prozessen hinterfrage. Und ich glaube, Politiker müssen eine andere Kompetenz haben. Die müssen sehr viel stakeholderorientiert arbeiten und dann gewisse Pragmatismen voranstellen. Das wäre, glaube ich, nicht das, was ich mir wünschen würde. Ich glaube, da bleibe ich lieber auf der Seite.
Bei Ihrem Leisten.
Genau.
Herr Popper, ich danke Ihnen schön. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Wiederhören.